Das Lied, was wir gerade gehört haben, das reizt mich geradezu, zu sagen, ja, glauben wir das wirklich? Für alle Ewigkeit hat dein Wort Bestand. Wir sind es gewohnt, mit Begrenzungen zu leben. Wir sind es gewohnt, selbst bei den PCs, die Festplatten und so weiter, die haben auch alle trotz aller Vorteile, aller Dinge, die möglich sind, nur eine begrenzte Haltbarkeit. Irgendwann gehen Daten futsch. Oder wir denken in anderen Kategorien, wenn wir dann sagen, ja, selbst Radioaktivität, eine für mich unvorstellbar lange Zeit, aber ewig ist das auch nicht. Und jetzt zu sagen, Gottes Wort hat für alle Ewigkeit Bestand. Ich schicke das nun mal so vorweg, haltet das mal fest, kommt nämlich irgendwo doch wieder mit rein. Für uns, in unser Denken, stimmt das für uns? Glauben wir das für uns? Nehmen wir das für uns an? Demgegenüber, bei Corona, da hoffen wir so, dass die nicht nur die Halbwertszeit, dass das echt ganz, ganz, ganz schnell vorbeigeht. Auch wenn wir das schon nicht mehr hören können. Ich habe so überlegt, das wäre für mich so ein Unwort des Jahres, Corona, wo ich sage, so 2020 irgendwo verknüpfe ich damit, mache ich nicht mehr hören. Irgendwann, nur die andere Seite ist ja totschweigen, können wir es nicht. Den Kopf in den Sand stecken, hilft auch nichts. Ich muss mich vielleicht nicht immer mit den neuesten Zahlen vom RKI beschweren, aber es zeigt mir auch, wie schwer es ist, momentan zu planen. Haben wir gestern auf der GmV auch gemerkt. Jahresplanung 2021. Ich weiß nicht, wie ihr da unterwegs seid. Es fällt ein Stück schwer. Und dann begegnet mir das andere. Gerade in einem Telefonat vorgestern. Es ist unwahrscheinlich einfach zu kritisieren. Was macht die Bundesregierung alles falsch? Hat sie falsch gemacht? Wird sie falsch machen? Die da oben. Manchmal so pauschal und so. Na, sie machen nicht immer alles richtig, ja. Ich will das auch nicht in Schutz nehmen, aber nicht so pauschal das Ganze angucken. Wird diese Zeit, diese Erfahrung, die wir gerade machen, zu einer Wendezeit, etwas, was mit uns etwas macht und nicht nur negativ, sondern auch durchaus positiv, dass bestimmte Dinge auf den Prüfstand kommen, dass bestimmte Selbstverständlichkeiten ganz neu entdeckt werden. Wenn man mit einmal merkt, ich freue mich auf die erste Umarmung mit euch, wenn das vielleicht irgendwann wieder möglich ist, zu sagen, so, wir kommen uns nahe. Oder so ein Gebet von Matthias, es ist schön, aber na, auf die Distanz, es ist eine innere Nähe da. Vielleicht lernen wir das ganz neu schätzen. Oder manches, was einfach bislang so funktioniert hat. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Man macht Besuche, man begrüßt sich. Man hat seinen Urlaub in gewohnter Umgebung, man macht seine Einkäufe, Schule und Kindergarten, die Arbeit, der Wahlkampf. Tja, auch das hat immer so sein ganz besonderes Vorzeichen bekommen. Wie finde ich durch diese Unsicherheit meinen Weg? Wie finden wir unseren Weg? Und vielleicht entdecken wir wirklich den Wert ganz einfacher Dinge für uns ganz neu, dass unser Leben nicht davon abhängt, dass ich alle meine Bedürfnisse befriedigt bekomme. Und zwar sofort und schnell und auf der Stelle. Und dass ich auch mit meinen Sehnsüchten und Wünschen vielleicht anders umgehen lerne. Zu sagen, ja, manches braucht viel mehr Zeit. Vielleicht lerne ich das ganz neu. Oder ich lerne, kleiner und bescheidener zu denken, mich an Kleinigkeiten zu freuen, einen Blick für andere zu gewinnen, rücksichtsvoller zu werden. Andere zu sehen. Ich habe das so für mich überschrieben heute mit Überleben in krassen Zeiten. Weil irgendwo empfinde ich das so. Für mich selber, nicht nur, weil das so ein Schlagwort zu sein scheint, sondern so, ja, wie komme ich da durch? Wie geht's nach vorne hin? Und ich versuche nicht nur zu leben, zu überleben, ich möchte das gestalten. Wir kennen das letzte Worte, die haben ein besonderes Gewicht. Wenn man weiß, so, das ist so das Letzte, was von jemandem überliefert ist und vielleicht steckt da sogar eine Art Vermächtnis dahinter, dann gebe ich dem doch mal ein besonderes Ohr, das mitbekommen. Also zu Lebzeiten, vielleicht etwas, was man an die nächste Generation weitergibt. Und dann sagen, das ist jetzt nicht so eine Generalabrechnung, nein, wie so eine Art Türöffner oder vielleicht ein Stück Wegmarkierung, zu sagen, da könnte es hingehen. Und deshalb möchte ich mit euch in das fünfte Buch Mose schauen. Letzten Sonntag waren wir da auch schon dran, 5. Mose. in dieses Kapitel 30. Es ist noch nicht das letzte Kapitel. Und doch, hier fasst es ein Stück dessen zusammen, was von Mose wie so eine Art Testament weitergegeben wird, wo er Dinge noch einmal bündelt, die wichtig gewesen sind, auf dieser Zeit der Wüstenwanderung an der Schwelle zu etwas Neuem, was er nicht mehr selber betreten wird. Und dann, er möchte das Volk geradezu einschwören. Einschwören, Gott das Vertrauen auszusprechen. Einschwören, mit Gott unterwegs zu bleiben. Einschwören, sich auf Gott einzulassen. Das Spannende ist ja, das Buch Deuteronomium, so heißt das fünfte Buch Mose auch, quälen immer für die Kinder im biblischen Unterricht, solche Begriffe auch zu wissen, aber die Abkürzungen begegnen uns. Das heißt ja zu Deutsch zweites Gesetz oder Wiederholung des Gesetzes, da steckt ja auch schon ein Sinn dahinter. Im Hebräischen heißt das einfach Devarim, das heißt Worte. Hier geht es um Worte, um Gottes Worte. Abschluss des ersten Kanonteiles der hebräischen Bibel, der Tora, mit Urgeschichte der Menschheit, Vor- und Frühgeschichte Israels. Und das war so mit einem Highlight sozusagen, Höhepunkt, Gesetzesoffenbarung, Bundesschluss am Sinai. Hier war eigentlich so eine ganz feste Markierung schon eingeschlagen worden. Und dann sollte es nach vorne weitergehen. Das war jetzt nicht vergessen, das war nicht hinten, sondern es war prägend. Es war wie so eine Leitplanke hinein ins Leben, ins Neue hinein. Und von daher gucken wir gleich mal rein. Ich habe noch gar nicht weitergeschaltet, aber das begleitet uns jetzt ein Stück. Und ich möchte uns diese Verse lesen nach der Übertragung Hoffnung für alle. Die Gebote, die ich euch heute gebe, sind ja nicht schwer für euch oder unerreichbar fern. Sie sind nicht oben im Himmel, sodass ihr sagen müsstet, wer steigt hinauf und bringt sie uns herunter, damit wir sie hören und befolgen können. Sie sind auch nicht auf der anderen Seite des Meeres, sodass ihr fragen müsstet, wer fährt für uns hinüber und holt sie. Im Gegenteil, Gottes Wort ist euch ganz nah, es ist in eurem Mund und in eurem Herzen. Ihr müsst es nur befolgen. Und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Ganz anders wird es euch ergehen, wenn ihr dem Herrn den Rücken kehrt und euch und eure Ohren vor ihm verschließt, wenn ihr euch dazu verführen lasst, anderen Göttern zu dienen und sie anzubeten. Dann werdet ihr nicht lange in dem Land bleiben, in das ihr jetzt kommt, wenn ihr den Jordan überquert. Das sage ich euch klar und deutlich. Ihr werdet zugrunde gehen. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt den Herrn, euren Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue, dann werdet ihr am Leben bleiben und in dem Land wohnen, das der Herr euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Klare, deutliche Worte und wir haben gemerkt, das greift es, oder in Psalm 1 ist es auch ganz ähnlich gelagert. Zwei Seiten werden beleuchtet, zwei Seiten, da stehen wir vor der Entscheidung. Und das ist das, was ich damit verbinde, Überleben in krassen Zeiten. Was brauchen wir, um zu leben, um zu überleben? Und es ist Orientierung. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch an irgendeiner Stelle in ihrem Leben mal Topfschlagen gemacht haben. Man bekommt die Augen verbunden und dann wird man ein paar Mal so um sich gedreht, um eigentlich die Orientierung so nicht ganz zu behalten, nicht um schwindelig zu werden, aber doch dann einmal zu suchen. Und dann geht's auf die Suche. Dann versuche ich, diesen Topf zu finden und meine Belohnung. Oder vor der Erfindung des Navis war das für manch einen auch eine Herausforderung, wenn er in einer anderen Stadt unterwegs war und es nicht jeder kann mit Straßenkarten umgehen. Und dann ist das manchmal auch spannend. Dann stehst du in einer Stadt, du hast sie vielleicht, ja, die Karte, aber Wie komme ich dahin? Orientierung finden. Zum ersten Mal. Beim zweiten Mal geht es schon besser. Oder man kommt nach Hause und hat eine tolle Entdeckungstour in einer Stadt gemacht, wo man dann so Ziel einkreisen, zuschlagen, finden. Kennen wir gar nicht mehr. Oder noch etwas, was ich auch mit Orientierung verbinde. Auf der einen Seite wird Toleranz eingefordert. Auf der anderen Seite haben wir eine Pluralität von Meinungen. Das heißt, alles steht sozusagen nebeneinander. Und jetzt soll ich irgendwo mich darin zurechtfinden. Was gilt denn nun? Was ist verbindlich? Was muss ich für mich umsetzen? Und das merken wir nicht nur mit Corona-Bestimmungen, wo der eine oder andere sagt, kam gestern auch wieder im Fernsehen, sagen, ja, also das für die gilt das nicht. Und die halten sich dran und jetzt mit den Begrenzungen dann der Ladensöffnungszeiten oder für die Geschäfte, dass sie dann bestimmte bis 23 Uhr, dann muss Schluss sein und es wird draußen weitergefeiert. Gilt das? Gilt das für mich? Gilt das nur für die anderen? Die Israeliten werden in naher Zukunft mit einer neuen Situation konfrontiert werden. Sie gehen über den Jordan. Wir verbinden das ja oft damit, wenn jemand über den Jordan geht, vorbei, tot. Nein, für sie ist das so ein Doppelpunkt. Sie gehen über den Jordan, sie betreten Neuland, sie sind endlich da, wo sie eigentlich hinwollen. Eine spannende Sache. Vielleicht für manche an so einer beruflicher Situation, da wartet was Neues auf mich. Ich weiß noch gar nicht ganz wie. Ich ziehe um. Auch da könnte etwas Neues passieren. Und jetzt wartet auf sie so diese beiden Möglichkeiten, die ein Mose hier skizziert, Leben oder Tod. Sie werden mit Götzen und Gottheiten in Berührung kommen und müssen halt einfach sehen, wie kommen wir. Und da hinein fällt dieses, was er ihnen ans Herz legt, das ist Gottes Wort. Wir haben es gesungen, ja, ewig, es gilt. Aber halten Sie sich dran. Sie sind mit neuen Dingen konfrontiert. Und oft war das so, auch mit den Lokalgottheiten. Man versucht ja so ein bisschen beides, dem einen Rechnung zu tragen und den anderen nicht zu verärgern. Hat Paulus nachher im Neuen Testament mit dem Areopag auch irgendwie versucht, da anzuknüpfen, zu sagen, ihr habt so viele, aber diesen einen kennt ihr nicht. Und den stelle ich euch vor. Gott kennt seine Pappenheimer. Ich sage das mal so respektlos. Damals und heute kennt er uns auch in gleicher Weise. Er weiß, wie wankelmütig wir sind, wie es hin und her geht, wie schnell das Gute wieder in Vergessenheit geraten ist oder gerät, was wir mit Gott erlebt haben. Ich kann momentan sagen, so persönlich, ich erlebe einiges, was mich fasziniert, begeistert, erschreckt mit Gott. Nur, wenn ich dann zurückdenke, ja, das hast du schon häufiger mal erlebt. Aber hat das immer so die Bedeutung, gleichmäßig durch dein Leben hindurch behalten? Nein, dann muss ich sagen, ja, manches gerät in Vergessenheit. Ich brauche die Erinnerung. Ich brauche dieses Wiederholte, dran erinnert werden. Und genau das macht ein Mose hier. Also, ganz einfach, so banal klingt das, Gottes Wort, Gottes Gebote, Gottes Weisungen. Und dann zu sagen, ja, Matthias, du hast die Bibel hier liegen lassen, das ist richtig gut. Zu sagen, ja, ich habe ein Buch und das Buch, das bleibt vielleicht nicht ewig, aber das hat schon einen hohen Wert. Aber wenn ich dieses nicht aufschlage, nicht lese, nicht an mich heranlasse, mich nicht vielleicht korrigieren, provozieren, dadurch lasse. Und das finde ich immer am spannendsten, wenn mich Gottes Wort in Frage stellt. Nicht, wenn das mir die Streichleiter sagt, das machst du gut, sondern genau das andere. Und dann Gottes Wort, klar. Also Orientierung in einem Land, es bleibt das gleiche Wort. Die Zeit ändert sich, das Wort bleibt. Und das sind die Herausforderungen. Und damals gab es auch schon gleich sozusagen ein Veto. Aha, Moment, Gottes Wort, das ist ja viel zu schwer zu halten. Haben wir heute vielleicht auch, wenn wir Gottes Wort auf die ganzen Gebote, Weisungen, Speisegesetze und so was reduzieren würden, würde ich auch sagen, Leute, da komme ich nicht durch, haut nicht hin. Oder das andere, es ist viel zu weit weg, jenseits des Meeres, oben am Himmel. Also es hat mit mir keinerlei Berührungspunkte, überhaupt nicht. Es hat keine Bedeutung vielleicht für mich. Oder zu sagen, zu weit weg, sprachlich, zu weit weg von mir und meiner Situation zu weit weg, weil das, was da drin steht, ist das nicht schon überholt? Die Diskussion gibt es immer wieder. Das heißt, die Frage ist wirklich, müssen wir nicht Gottes Wort an unsere Situation anpassen? Und dann fangen wir an mit einem dicken Edding und sagen, gilt nicht mehr und das passt nicht mehr und das passt mir vielleicht nicht und dir, ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Und wir diskutieren mit einem Mal Gottes Wort. Wir diskutieren, ich lasse das mal so stehen. Und Mose sagt eigentlich, Moment, hier ist etwas ganz anderes. Und zwar, Gott hat uns das Wort gegeben, ihr habt es auf der Zunge. Ihr habt es auf der Zunge und ihr habt es im Herzen. Das heißt, es ist nicht jenseits, es ist nicht unerreichbar, es ist nicht zu schwer. Und das müssen wir für uns erstmal übersetzen. Das heißt, mich für unsere Ohren, damals für die Israeliten war das klar, die haben das auswendig gelernt. Das Schma Israel wurde zweimal am Tag morgens und abends gebetet. Höre, Gott, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das heißt, man hatte es verinnerlicht. Es war da, es war präsent. Da, wo wir heute so viel Gewicht drauf legen, Präsenzgottesdienste, Gottes Wort präsent zu haben. Nur, es kommt so fast etwas Betrübliches zu sagen, wer hat denn das noch präsent? Ich merke die Herausforderung im biblischen Unterricht, bring du Kindern bei, Gottes Wort zu lernen. Und wenn das nun mal so verseweise ist. Und es ist schwer. Es scheint nicht mehr in zu sein. Es entspricht vielleicht auch nicht unserer Kultur und unserer Zeit. Und doch zu sagen, ja, eigentlich gehört es dahin, auf meine Zunge, dass ich drüber rede. Das machen wir in Hauskreisen, Treffpunkt Bibel, wir reden drüber. Das heißt, es kommt an die Oberfläche. Wir haben es in unserem Herzen. Und Herz bedeutet ja, von dem, wie es in Israel auch, es hat den Sitz in unserem Leben, es hat eine Bedeutung. Es will in unser Leben hinein. Aber eben halt, wenn es ohne Auswirkung bleibt, ist das schwarz auf weiß, Buchstabe, toter Buchstabe. Dann hat das keinerlei Unterschied zu irgendeinem Schmöker. Was weiß ich, zu einem Dostojewski, die Brüder Karamasow, habe ich mich durchgebissen, ja. Aber na, wenn das nur Buchstabe ist, ist es gleichgültig. Wenn es Gottes Wort ist, ist es ganz was anderes. Also es geht nicht darum, Gottes Wort zu diskutieren, sondern das ist das Entscheidende. Naja, hatte ich gar nicht mit runtergepackt, aber egal, Gottes Wort zu tun. Und da an der Stelle, da sind wir gefordert. Da an der Stelle greift es ins Leben hinein. Da an der Stelle ist es nämlich genau das, dieses Überleben in krassen Zeiten, letztendlich Signale zu setzen, da wird Gottes Wort lebendig, indem ich es tue. Und das finde ich unwahrscheinlich spannend herausfordernd. Wer sich heute orientieren will, braucht, so behaupte ich, so bin ich davon überzeugt, eine feste Orientierung und Verwurzelung in Gottes Wort. Wer sich heute orientieren will, braucht ein klares Ziel. Wem will ich eigentlich gefallen? Gott oder Menschen nach dem Mund reden? Will ich Nachfolger Jesu sein? Oder Publikumsliebling. Möglichst viele Leute haben sagen, das sehe ich genauso wie du. Also der Mehrheitsmeinung sozusagen folgen. Wer sich heute orientieren will, braucht Mut, sich den vielen Worten öffentlicher Meinung entgegenzustellen. Eine Position zu beziehen. Und dann eben halt mit Gottes Wort unterwegs zu sein. Also wir brauchen Orientierung. Haben wir sie? Das andere, wir stehen vor der Entscheidung. Das hatte Matthias ja auch schon mit angedeutet in diesem Wort. Ich weiß nicht, wer von euch noch Mutproben kennt oder schon mal eine Mutprobe bestehen musste. Mit verbundenen Augen irgendwas Ekeliges. Essen zum Beispiel oder irgendetwas tun, von dem man nicht wusste, ob es gut war oder nicht gut war. Einfach um bei uns in der Siedlung war das Cowboy- und Indianerspielen und dann, ja, zu welcher Gruppe gehörst du? Den Starken, den Schwachen, den Siegern oder den anderen? Oder in der Schule, um einen Platz in der Clique zu bekommen. Das, was Mose hier fordert, das ist mehr als nur eine Mutprobe, sondern das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ja, ich muss sagen, fürs Leben. Eine Entscheidung für die Zukunft, eine Entscheidung letztendlich für oder gegen Gott. Da steht es gegenüber. Und Mose macht das sehr deutlich, schwarz-weiß, wenn wir so wollen. Auf der einen Seite zeichnet er eine Linie des Fluches mit dem Endpunkt Unglück und Tod, so finden wir es. Wenn man das so krass nimmt, dann sagt er, ja klar, unmöglich, will ich nicht. Also ich nehme lieber die andere Seite, Segen, eine Segenslinie zu entdecken und dann zu sagen Glück und Leben. Weil mit den Stichworten, da kann ich auf die Straße gehen. Mit diesen Stichworten, da kann ich die Leute, ja klar, das möchte ich. Kannst du fragen. Ich will, wenn ich die Wahl habe, ganz logisch, was ich dann will. Aber dann geht es ja ans Kleingedruckte sozusagen. Wie zeigt sich das denn, diese Fluchlinie, diese Segenslinie? Wie kommt das in unser Leben hinein? Woran hängt das? Und dann macht das deutlich, da sind andere Götter, also andere Dinge, die das Leben bestimmen, die wichtiger sind als Gott, zu sagen, das ist das Entscheidende. Oder das Nächste, das Verschließen der Ohren für Gottes Reden, für Gottes Wort. Ist gar nicht so weit weg. Will ich das hören oder ist das unbequem? Höre ich nur das, was bei mir hineinpasst? Höre ich nur das, was zeitlich richtig ist, was eine Mehrheitsmeinung bekommt? Gehört das damit hinein? Und letztendlich die Abkehr von Gott. Das ist, all das ist auf dieser Linie und Mose sozusagen warnt davor, er stellt ein dickes, großes Schild auf. Und auf der anderen Seite, diese Segenslinie macht er auch deutlich. Dann merken wir, wenn wir das gleich so gegenüber sehen, es ist genau das, was dem anderen entspricht, aber im Positiven. Liebt den Herrn, liebt Gott. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, dich lieben, dir dienen. Tolles Lied. Ich stolper jedes Mal dabei. Weil eigentlich beschreibt das so drei Stationen unseres Lebens. Kennenlernen von Gott, lieben lernen Gottes und ihm dienen. So als Dauer. Mache ich das? Liebt den Herrn. Ich liebe Jesus. Eine der tollsten Äußerungen, die ich mal bei einer Taufe gehört habe. Warum lässt du dich taufen? Weil ich liebe Jesus. Da konnte jemand noch nicht gut Deutsch. Aber das war auf den Punkt gebracht. Weil ich liebe Jesus. Das Deutsche ist doch egal. Aber das Herz hat gesprochen. Das war das Entscheidende. Und gehorcht ihm. Im Deutschen besetzt Gehorsam. Aber genau das ist es doch, was ich eben schon sagte beim ersten Punkt. Das Entscheidende ist, nicht zu wissen, und ich mache es nicht, sondern das zu kennen und das zu tun. Das heißt, mit in mein Leben hineinzubringen. Das ist halt das Schwierige dabei. Und bleibt ihm treu. Der Gegensatz zur Abkehr von Gott. Also nicht nur ein Highlight, ein Moment, eine Sekunde, ein Höhepunkt, sondern bleibt ihm treu. Das ist so die Bundestreue, die Gott auf seiner Seite hat. Da, wo er sich zu seinem Volk stellt. Und das ist das Geheimnis sozusagen für mich des Überlebens. Unser Leben braucht Herz, Ohr und Hand, wobei dem Herzen eben halt im biblischen Sinne der große Schwerpunkt gehört, weil das der Sitz unserer Entscheidung ist. Unser Persönlichkeitskern, unser Entscheidungszentrum. Hier werden Nägel mit Köpfen gemacht. Hier geht es darum, Gott lässt es immer wieder, wenn ihr mich von Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Also das geht uns Gottes Wort noch zu Herzen. Passiert da etwas von Gott in unser Leben? Darf es uns korrigieren, hinterfragen? Oder wird Gottes Wort durch die Lebenswirklichkeit relativiert, umgedeutet, angepasst, ausgehöhlt, all das. Wer hat das letzte und entscheidende Wort für dein Leben, für deinen Alltag, für deine Entscheidungen? Setzen wir uns diesem Wort aus oder treffe ich meine Entscheidung so, wie ich es denke? Haben wir den Mut, das zu tun, was Gott uns zeigt? Ein weiterer Schritt, und da möchte ich etwas ganz Großes für mich dabei, eine Entdeckung aufreißen sozusagen, Das hört sich so banal an. Ich weiß, ob ihr den roten Faden schon erkannt habt, aber darum geht es, um diesen roten Faden. Und nicht nur in unserem Leben, sondern den roten Faden sozusagen durch Gottes Wort. Das war nichts Neues, aber es gab und gibt im Volk Israel, es gibt eine Reihe von Entscheidungssituationen, eine Reihe von Bundesschlüssen. Eigentlich hätte man doch sagen, das hat doch mal gereicht. Ein Bund, ein Vertrag, wiewohl, wir ändern unsere Satzungen und Ordnungen, ob hier bei uns in der Gemeinde von unserem Bund, manches muss angepasst werden. Aber das Entscheidende ist, immer wieder wurde das Volk vor die Wahl gestellt. Wem wollt ihr folgen, Gott oder? Steht ihr noch, so hört es sich für mich an, steht ihr noch zu eurer Entscheidung? Ich habe ein Ja zu Jesus gefunden, es gibt einen Punkt, ab dem bin ich mit ihm unterwegs. Stehe ich zu diesem Ja? Oder Ehepaare, steht ihr noch zu eurem Ja? Im Normalfall? Ja. Aber auch das, merken wir, ist ja alles andere als selbstverständlich. Wie oft wird aus einem Ja ein Vielleicht, ein Es geht nicht mehr, ein Nein. Und insofern dieses Ja zu erneuern, ich finde es spannend, wenn dann Paare sagen, anlässlich einer silbernen oder goldenen Hochzeit, wir erneuern unser Ja. Und genau das macht Gott sozusagen mit seinem Volk. Ich möchte euch so ein paar Stationen einfach nur nennen, mit ein paar Bibelversen dazu. Josef 24, dieser große Landtag zu Sichem. Und wo ein Josua, der Nachfolger von Mose, man beachte die zeitliche Nähe, nach Einnahme des gelobten Landes, man ist wirklich an den Stationen angekommen, Heimat gefunden, zu Hause. All das, was bei Mose noch bevorstand, ist passiert. Haken hinter. Ja, wir sind da. Und jetzt muss ein Josua sagen, trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und Ägypten verehrt haben und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wen ihr sonst dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Klare Position. Josef sagt, ich mache das. Ihr auch? Er nimmt ihnen die Entscheidung nicht ab. Wenn man das im Zusammenhang liest, ist das noch spannender. Er sagt, ihr könnt das ja gar nicht. Ihr schafft das ja gar nicht. Und doch, wir wollen. Es kommt dann, wir wollen. Einen Moment später, ein paar Jahre, einige Jahre später. Der Kampf auf dem Karmel. Wir haben das so vielleicht vor Augen. Für Kinder ist es immer begeisternd, dann da so ein einsamer Prophet auf der einen Seite und dann die ganzen anderen Anbeter, die anderen Priester, die da rumhüpfen und sich ritzen sogar. Und ein Elia, der sagt, deswegen auch dieser Vers 21, wie lange schwankt ihr hin und her? Entweder der Herr ist Gott und dann folgt ihm oder Baal ist Gott und dann folgt ihm. Entweder oder. Haben die da nicht zugehört? Waren die da nicht mehr dabei oder gilt das jeder Generation aufs Neue? Muss sich jede Generation wieder neu entscheiden? Ja, es gibt keinen vererbten Glauben. Es gibt kein vererbtes Vertrauen. Es gibt ein Stück Prägung, aber das andere eben nicht. Kein Automatismus. Und das zieht sich durch im Neuen Testament, in der Bergpredigt. Sagt Jesus das auch nochmal ganz deutlich mit diesem so bekannten Bild. Ich habe auf das Bild jetzt verzichtet, haben Leute grafisch umgesetzt. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs, aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin ist schmal, nur wenige finden ihn. Also da war es auch schon wieder. Entscheidungssituation. Vertraut ihr Gott? Vertraut ihr der Mehrheit, die im Mainstream unterwegs ist? Oder wagt ihr, zu dieser kleinen Gruppe zu gehören, die sich ihren Weg durch den Dschungel des Alltags bahnt, im Vertrauen, dass Gott sie ans Ziel bringt? Ist das? Es ist ein roter Faden. Und jetzt könntet ihr sagen, ja gut, Christian, hey, wovon redest du eigentlich? Ich habe mich doch entschieden. Ja, Hast du, habe ich auch. Aber ich merke, ich brauche diese Entscheidung wieder und wieder und wieder und wieder. Und vor allen Dingen in der jeweils konkreten Situation. Und ich kann nicht sagen, ich habe mich entschieden. Damit komme ich nicht durch, sondern ich brauche wirklich diese Entscheidung. Ich brauche auch an vielen anderen Stellen Entscheidungen. Entscheidung, meine Frau zu lieben. Entscheidung, in der Gemeinde zu sein und zu bleiben. Entscheidung für die Kinder, da wo wir mal anderer Meinung sind. Entscheidung, eine Tür offen zu halten. Zu sagen, auch wenn du nicht willst, ich mache die Tür nicht zu. Entscheidungen, die anstehen. Es ist letztendlich das, was ich oben drüber geschrieben habe. Wir brauchen Vertrauen. Das ist nämlich das, was Gott von uns sich wünscht, leidenschaftlich wünscht. Ein Vertrauen, was in die Praxis hineinkommt, ins Leben hineinkommt. Ich habe noch zwei weitere Dinge, weil gerade vom Neuen Testament her wird das auch deutlich, es geht auch schief. Der sogenannte reiche Jüngling, der eigentlich interessiert ist, aber der auch vor der Wahl steht, Jesus oder finanzielle Absicherung, und er trifft seine Wahl. Es geht auch anders aus. Oder noch eine andere Stelle, Johannes 6, Vers 67, wo es darum geht, viele Jünger wenden sich von Jesus ab. Also Leute, die mit Jesus schon irgendwo unterwegs gewesen sind, die irgendwo ein Jahr gehabt haben, bis zu einem gewissen Punkt. Und die Jesus dann fragt, wollt ihr auch weggehen? Das heißt, auch da wieder, Entscheidungssituation. Also auch für uns als Christen die Entscheidungssituation immer wieder aufs Neue gestellt. Bleibst du dabei? Oder gehst du innerlich oder äußerlich auf Distanz? Und mir ist dann immer wieder dieser aufbrausende, mit dem Mund schnell voranstürmende, manchmal nicht direkt überlegende Petrus vor Augen. Herr, zu wem sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Klare Position. Ein eindeutiges Ja. An einer wichtigen Stelle. Als Sprecher für die anderen mit. Aber als aus Überzeugung. Also, ganz klar, überleben in krassen Zeiten. Wir brauchen diese richtige Orientierung. Wir brauchen mit dem entscheidenden Mut unterwegs zu sein. Wir brauchen genau das, dieses feste Vertrauen. All das gehört dazu. Mut, Position zu beziehen. Mut, verbindlich zu sein oder verbindlich zu werden. Da gehört einiges dazu. Zu sagen, ich lasse mich darauf festnageln. Oder eben halt auch dieses Vertrauen. Ich betrete Neuland. Ich wage mich an etwas heran, wo ich vielleicht denke, es ist noch eine Nummer zu groß. Wir haben gestern Diakonwahl gehabt. Matthias hat sich auch, um jetzt mal einen so, gerade so als Teil fürs Ganze zu nennen, Neuland zu betreten. Weißt du alles, was auf dich zukommt in dem Bereich? Ich könnte aber auch genauso gut Petra fragen oder Nicole fragen an der Stelle. Wie sieht das aus? Oder Lukas fragen. Wisst ihr, was in dem nächsten Abschnitt auf euch zukommt in eurem Diakonat? Es ist und bleibt eine Frage des Vertrauens zu sagen, Gott, du bist doch schon längst da. Gott, du bleibst mit mir unterwegs. Also, letztendlich möchte ich das zuspitzen auf die eine Frage an dich. Heute, hier und jetzt, bist du entschieden, Jesus die Treue zu halten? Das ist nämlich der Punkt für mich. Sagen, Christian, bist du Jesus treu? Heute und morgen. Entscheide dich. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass das nicht nur eine Sache vom Alten Testament war für so ein ganzes Volk, was immer wieder in die Spur geschubst werden musste, sondern das gilt deinen Jüngern damals und uns heute in gleicher Weise. Es gilt mir, dass du uns daran erinnerst, dass wir immer wieder in diese Situation kommen können und kommen, wo wir Position beziehen müssen, wo es darum geht, gilt dein Wort, gilt das, was du sagst, oder bin ich feige und verstecke mich? Ich bitte dich um einen Mut, den Mut zum Ja zu dir, dem uneingeschränkten Ja, den Mut, dir das Vertrauen auszusprechen, den Mut, mich an dir, an deinem Wort zu orientieren, ja, wirklich dir die Hand zu reichen, fürs Heute, fürs Hier und fürs Morgen, das ich noch gar nicht kenne. Nimm du uns an deine gute Hand, leite du uns und danke, danke für diese herausfordernden Situationen, damit wir wirklich leben und überleben können in Zeiten, die wir nicht überblicken können. Aber du bist treu, du stehst zu deinem Wort. Danke dafür. Amen.